willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Dagmar Keberlova mit den aktuellen Nachrichten. In der vergangenen Nacht ist das im irakischen Basra stationierte tschechische Feldlazarett von unbekannten Angreifern beschossen worden. Ein irakischer Patient sei dabei leicht verletzt worden. Die Tätigkeit des Feldlazaretts sei nach dem Zwischenfall jedoch nicht eingestellt worden. Unter Berufung auf den Befehlshaber des Militärhospitals Mojmir Mrva teilte dies das tschechische Verteidigungsministerium der Nachrichtenagentur ČTK mit. Der sozialdemokratische Abgeordnete und Vorsitzende der UNO-Generalversammlung Jan Kavan will nächste Woche gegen das Verdikt der Nationalen Sicherheitsbehörde berufen, mit dem ihm der Zugang zu Materialien der zweithöchsten Geheimhaltungsstufe verwehrt wird. Die Gründe für diese Entscheidung der MBU sieht Kavan nach eigenen Worten unter anderem im eigenen falschen Vorgehen bei der Skattierung von Geheimdokumenten zu seiner Zeit als Außenminister, wie auch in der Tatsache, dass er wiederholt Verkehrsunfälle verursachte. Kavan zufolge habe die MBU jedoch kein Risiko hinsichtlich einer eventuellen Zusammenarbeit mit der kommunistischen Staatspolizei festgestellt. Präsident Václav Klaus, der am Montagabend wegen Gelenksbeschwerden in ein Universitätsklinikum in Prag eingeliefert wurde, fühlt sich besser. Das ihn behandelnde Ärzteteam setzt die bereits eingeleitete komplexe Untersuchung des Präsidenten fort. Anstaltsdirektor Martin Holtschar zufolge wird Klaus voraussichtlich bis Ende der Woche im Krankenhaus bleiben. Am Mittwoch hat das tschechische Abgeordnetenhaus seine einen Tag zuvor eröffnete Debatte zur kontroversen Reform der öffentlichen Finanzen wieder aufgenommen. Zur Behandlung liegt ein Paket von insgesamt 12 Gesetzesentwürfen vor, die unmittelbar mit der Sanierung der öffentlichen Finanzen in Zusammenhang stehen und diverse Veränderungen etwa im Steuer- und Pensionssystem vorsehen. Der Abschluss der ersten Lesung und damit die Entscheidung über das weitere Schicksal der von der Regierung unterbreiteten Reformvorlage ist erst für den heutigen Nachmittag vorgesehen. Die Körper von 4 jungen tschechischen Bergsteigern, die am höchsten Berg des Kaukasus Elbrus tödlich verunglückt sind, wurden in niedrigere Lagen hinuntergetragen, die mit Hubschrauber erreichbar sind. Wie die Agentur ITARTAS am Mittwoch informierte, konnten ihre Körper bisher wegen schlechten Wetterbedingungen nicht evakuiert werden. Sprecher des tschechischen Außenministeriums bestätigte, dass die Familien der Bergsteiger über das Unglück bereits informiert wurden. Soweit die Nachrichten. Durch die weitere Sendung führt sie jetzt Jitka Mladková.
Tagesecho.
Der sozialdemokratische Abgeordnete Josef Hojdar ist am Dienstag unerwartet aus dem Abgeordnetenclub seiner Partei ausgetreten und hat damit die ohnehin fragile Mehrheit der Regierungskoalition in Frage gestellt. Das ist unser erstes Thema im Tagesecho. Thema Nummer 2. Wir berichten über die erste katholische Synode in Tschechien. Wir laden Sie auch in eine Ausstellung im südmährischen Vranov ein. Dem Tagesecho schließe ich dann ein neuer Sportreport von und mit Lothar Martin. Am Dienstag begann, wie wir bereits berichtet haben, im tschechischen Abgeordnetenhaus die Debatte über die von der Regierung geplante Finanzreform. Im Mittelpunkt jenes ersten Sitzungstages stand dann aber eigentlich doch nur eine einzige Person, der sozialdemokratische Abgeordnete Josef Hojdar, der aus dem Abgeordnetenclub seiner Partei austrat und damit für gehöriges Aufsehen sorgte. Über Hintergründe und mögliche Folgen dieses Schrittes hören Sie mehr im folgenden Beitrag von Gerald Schubert.
Dass die Debatte über die Finanzreform nicht gerade glatt verlaufen würde, das wusste man von Anfang an. 200 Milliarden Kronen, das sind fast 6,5 Milliarden Euro, will man in den nächsten 3 Jahren zur Sanierung der öffentlichen Finanzen einsparen, und da sind Proteste von so gut wie allen Seiten vorprogrammiert. Mit der knappen Regierungsmehrheit von 101 zu 99 Abgeordneten ist ein Vorhaben von einer solchen Größenordnung erst recht kein leichtes Unterfangen. Dass die Sitzung dann aber gleich so stürmisch beginnen würde, das haben wohl auch die größten größten Pessimisten in der sozialliberalen Regierung nicht erwartet. Denn nun ist, zumindest mathematisch gesehen, auch jene knappste aller denkbaren Mehrheiten im tschechischen Unterhaus dahin. Der sozialdemokratische Abgeordnete und Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses, Josef Hojdar, trat aus der Fraktion seiner Partei aus. Ob dies nun heißt, dass die Regierung im Parlament auf keine Mehrheit mehr zählen kann und ihr Fall somit nur noch eine Frage von wenigen Wochen ist, oder ob es sich doch eher um einen symbolischen Schritt Hojdars handelt, der sich durchaus zu sozialdemokratischen Werten bekennt und auf jeden Fall auch Parteimitglied bleiben möchte, das ist zurzeit noch völlig offen.
Souvisí to hlavně se špatnou komunikací, ne v klubu jako uvnitř, ale mezi vládou a poslaneckým klubem.
Die Sache hänge hauptsächlich mit der schlechten Kommunikation, nicht innerhalb des Abgeordnetenklubs, sondern zwischen dem Abgeordnetenklub und der Regierung zusammen, gab Hojdar als einen Hauptgrund für sein Ausscheiden aus der Fraktion an. Auf die Frage, ob er Regierungsbeschlüsse auch weiterhin im Parlament unterstützen werde, meinte er, ja, wenn sie im Einklang mit den sozialdemokratischen Wahlversprechen stünden. Und die geplante Finanzreform, die tue das nicht. Der ebenfalls sozialdemokratische Premierminister Wladimir Spidla meinte in einer ersten Reaktion, dass Hojdars Schritt den Fortbestand der Regierung nicht automatisch gefährde. Es sei dies alles gewiss noch eine Frage von ausführlicheren Besprechungen und eine solche habe bis jetzt noch nicht stattgefunden, so Spidla. Außerdem habe Hojdar gesagt, die Reform sehr wohl unterstützen zu wollen. Dies räumte mittlerweile auch Hojdar selbst öffentlich ein. Eine Abstimmung für den Regierungsentwurf in der ersten Lesung hat aber vorerst nur eines zur Konsequenz, nämlich, dass dieser an die zuständigen Ausschüsse zur Behandlung weitergeleitet wird. Wie diese Behandlung dann aussieht und welche Ergebnisse sie bringt, das wird dann die Grundlage für die weitere Entwicklung der Causa sein. Einfacher hat es die Regierung mit ihren Vorhaben nach den Ereignissen vom Dienstag, aber jedenfalls bestimmt nicht.
Über die Zukunft der tschechischen katholischen Kirche diskutierten 91 Delegierte der ersten katholischen Synode, die vor kurzem im südmährischen Wallfahrtsort Vellehäda tagte. Das repräsentative Treffen stellte nach Meinung der Teilnehmer das größte Kirchenereignis seit 1989 dar. Martina Schneibergova fragte den Sprecher der Synode, Miroslav Fiala, nach den Ergebnissen der Beratungen.
Diese erste Sitzung wollte besonders die Zeichen der Zeit betonen. Das bedeutet festzustellen, was braucht unsere Epoche von der Kirche, um das Zeugnis des Evangeliums besser und wahrhaftiger anzunehmen. Die Nummer der Teilnehmer war über 91, das bedeutet die Delegaten aus den 8 tschechisch-numerischen schlesischen Diözesen. Und die Bischöfen, etwa 30 Laien unter den Delegaten, dann von zwei Drittel die Priester und die Ordensleute, Ordensmänner, Ordensfrauen und dann 10 Experten, Laien aus verschiedenen Bereichen der Wissenschaft und der Praxis des öffentlichen Lebens. Diese erste Sitzung wollte die Synodalität beleben. Das bedeutet mehr Dialog in allen Bereichen der katholischen Kirche zu betonen, durchzusetzen und die Diskussion in allen Tagungen in Belgrad jetzt war sehr offen. Die Bischöfe haben nur von Zeit zu Zeit sehr kurz gesprochen und man hat behandelt die Prioritäten der pastoralen Arbeit, zum Beispiel Präevangelisation, Evangelisation, die Erziehung der Kinder, die Probleme unserer christlichen Familien, die Ordensnachwuchs- und Priesternachwuchsprobleme und die Jugendproblematik von mehreren Seiten und die Senioren und die ökumenische Zusammenarbeit mit anderen tschechischen Kirchen und Zusammenarbeit im europäischen Bereich. Besonders hat man betont die Verantwortung für unsere tschechische jetzige Gemeinschaft und die Notwendigkeit, mehr die Laien, ihnen die Möglichkeit zu geben, mehr sich öffentlich auszudrücken und das, die Belebung der Christenpraxis öffentlich zu betonen. Das waren Ergebnisse der ersten Sitzung. Jetzt vom September an beginnt die Arbeit der 7 oder 8 Kommissionen, Fachkommissionen, die Diskussion vertiefen werden und zur zweiten und Endsitzung der tschechischen Synode im Juli im Jahr 2005 vorzulegen.
Sie haben selbst die stärkere Beteiligung der Laien, die Miteinbeziehung der Laien in das Kirchenleben betont. Wird damit gerechnet, dass künftig mehr Diakone in den Orten, wo zum Beispiel es an Priestern mangelt, Diakone eingesetzt werden?
Ja, darüber hat man gesprochen. Mehrere Delegaten, einige Bischöfe und Priester haben gesprochen, haben referiert über geplanten Reorganisationen der Pfarreien, der Pfarrbezirken, und dazu gehört auch mehr Platz geben den ständigen Diakonen. Dieser neue Stand in unserer Kirche ist sehr progressiv, nicht nur numerisch, aber auch in der Praxis zu sehen, und die ständigen Diakonen wünschen und müssen bekommen mehr Platz auch bei der Führung der Pfarreien und Vikariaten. Und die Kirche muss mehr Gelegenheit geben, den Diakonen mehr in der Praxis der Kirche, der Pfarreien arbeiten zu können.
Zum dritten Mal in diesem Jahr hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte mit Sitz in Straßburg die Arbeit der tschechischen Justiz als unangemessen langsam eingestuft. Das am Dienstag ausgesprochene Verdikt bezieht sich auf einen Fall von angestrebter Eigentumsrestitution, die vor mehr als 10 Jahren Berta Kohn-Schmidt beim tschechischen Gericht eingereicht hatte. Es handelt sich um die Rückgabe eines auf rund 500 Millionen Kronen geschätzten Eigentums der jüdisch-tschechischen Familie Kohn aus Brnobrünn, die dieses vor dem Zweiten Weltkrieg in ihrem Besitz hatte. Nach seiner Konfiszierung, zunächst durch die Nationalsozialisten und anschließend durch die Kommunisten, ist das milliardenschwere Vermögen auch nach der politischen Wende 1989 in der damaligen Tschechoslowakei der Erbin Berta Kohn-Schmidt nicht rückerstattet worden. Ihr Rechtsanwalt Josef Havel hat sich an den Europäischen Gerichtshof gewandt, der nun seiner Klientin eine finanzielle Entschädigung für den entlittenen moralischen Schaden, wie es offiziell im Befund des Gerichts heißt, in einer Höhe von 6.000 Euro zugesprochen hat. Dieses Geld muss vom tschechischen Staat bezahlt werden. Die mittlerweile 90 Jahre alte Frau kann sich aber kaum über diesen Erfolg freuen. Sie selbst befindet sich derzeit nach einem Schlaganfall in schlechtem gesundheitlichen Zustand, und die endgültige Lösung ihres Anliegens ist im Moment auch nicht abzusehen. Verratene Festungen, diesen geheimnisvollen Namen trägt eine Ausstellung, die auf dem südmährischen Schloss Vranov nad Dyjí stattfindet. Zur Besichtigung lädt sie Markéta Maurova ein.
Das Schloss Vranov nad Dyjí Freien, das auf einem Felsen hoch über dem Flusstal der Deje Taja emporragt, beeindruckt auf den ersten Blick. Eine so schöne Landschaftsdominante ist nur selten zu finden. Die Touristen suchen es vor allem wegen der Führungen durch die Schlossräume und wegen der einzigartigen Barockarchitektur der Kapelle und des Ahnensaals auf, die vom bekannten Architekten Johann Bernhard Fischer von Erlach gebaut wurden. Doch bevor man sich auf den Weg durch die Repräsentationsräume macht, kann man auch eine kleine, aber interessante Ausstellung besichtigen. Sie präsentiert das Festungssystem, das im Jahre 1938 zur Verteidigung der Tschechoslowakei gebaut wurde.
V této výstavě je možno vidět kopie dokumentů jednak z dobového tisku. To jsou dokumenty, které se týkají.
Auf dieser Ausstellung kann man Kopien von Dokumenten vor allem aus der Presse jener Zeit sehen. Sie belegen die Entstehung des Festungswerks, die Gründe für dessen Aufbau, den Umfang und so weiter. Einige widmen sich dem Verlauf der Mobilmachung im Jahre 1939. Es werden auch die Schicksale der Festungen nach dem Zweiten Weltkrieg verfolgt, als die Armee erwog, diese zu verbessern und für militärische Zwecke zu nutzen. Und in zwei Glasvitrinen gibt es kleine Dinge, die zur Ausrüstung der tschechoslowakischen Armee aus dem Jahr 1938 gehörten. Zum Beispiel einen Gürtel, eine Faustfeuerwaffe und ähnliches.
So beschrieb mir die Stellvertreterin des Kastellans von Vranov, Miroslava Janičková, die Ausstellung. Und wo fand man Inspiration gerade für die Vorstellung der Festungen?
Da bylo několik věcí. Jednak celostátní akce, která prezentuje v letošním roce technické.
Es gab mehrere Motive. Erstens ist es eine republikweite Veranstaltung, die in diesem Jahr technische Denkmäler präsentiert, und zwar im Rahmen der Tage des europäischen Kulturerbes, die an einem Wochenende im September stattfinden. Und da diese Tage in diesem Jahr gerade technischen Sehenswürdigkeiten gelten, haben wir uns gesagt, dass es passen würde, auf die Grenzfestungen hinzuweisen. Das war ein Motiv. Und des Weiteren, die Grenzfestungen stehen hier. Die Linie griff auch in die Wranow-Region ein und einige der Festungen, die erhalten blieben, werden von hiesigen Enthusiasten betrieben und können besichtigt werden.
Eine solche Betonbastei wurde zum Beispiel in Slobbeisneum rekonstruiert. Nach telefonischer Voranmeldung kann sie besucht werden, ebenso wie weitere Bunker in Schatow und Bohunice bei Moravský Krumlov bzw. das Befestigungsmuseum in Břeclav-Pohansko. Man begann das Befestigungswerk im Jahre 1938 als Schutz gegen den Nazismus aufzubauen. Nach der Unterzeichnung des Münchner Abkommens im September 1938 konnte es jedoch nie seinem Verteidigungszweck dienen.
Auch darauf wird in der Ausstellung hingewiesen. Sie ist klein und wurde vor allem für die Besucher vorbereitet, die auf die Schlossführung warten. In der Wartezeit können Sie diese Ausstellung im Raum neben der Kasse besichtigen. Die Fläche ist also begrenzt, aber gerade die Bunker, ihre Entstehung sowie die Tatsache, dass sie eigentlich nie genutzt wurden, werden dort erläutert.
Die Ausstellung ist bis Ende Oktober geöffnet. Sie ist jedoch nicht die einzige, die das Schloss in Wranow nad Dyjí anzubieten hat. Ein anderes Mal werden wir Sie in unserem Tagesecho in die Kutschenhalle des Schlosses einladen, in der eine Ausstellung ein anderes, sehr interessantes Thema dokumentiert, nämlich die Hygiene auf Adelssitzen der Vergangenheit.
Soweit unser Tagesecho. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Bei uns geht es gleich weiter mit dem Sportreport von und mit Lothar Martin.
Ahoi und herzlich willkommen zum Sportreport von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Martin. Der tschechische Fußball ist in diesem Jahr wieder in aller Munde. Jan Koller und Tomáš Rosický in Dortmund, Pavel Nedved bei Juventus Turin oder aber Milan Baroš beim FC Liverpool gehören in ihren Clubs nicht nur zu den Leistungsträgern, sondern sie bilden mit Pavel Čech, Tomáš Ujfaluši, Marek Jankulovský, Vladimír Šmitze und weiteren Spielern derzeit auch ein schlagkräftiges Nationalteam, das große Chancen hat, sich für die EM-Endrunde 2004 in Portugal zu qualifizieren. All die genannten spielen aber inzwischen im Ausland bei finanzstarken europäischen Clubs, sodass sich Fragen aufdrängen, zum Beispiel, wie kommt die einheimische Fußballliga ohne all diese Stars aus? Wie finanzieren sich die tschechischen Vereine? Was gibt es im Inland zu verdienen? Über all diese Dinge und noch mehr sprach ich mit einem, der es wissen muss, nämlich mit dem Präsidenten des tschechischen Rekordmeisters AC Sparta Prag, Ingenieur Vlastimil Koštěl.
Vielleicht können Sie mir doch eine Frage beantworten, die man hierzulande nicht gerne beantwortet. Aber was muss man einem Spieler hierzulande zahlen, damit er überhaupt bei Sparta unterschreibt? Gibt es da so einen Mindestbetrag? Oder ich frage mal anders. Es kursiert immer die Auffassung, wird behauptet, dass ein durchschnittlicher tschechischer Spieler hier im Monat 50.000 Kronen nach Hause bringt. Können Sie so eine Auffassung bestätigen?
Ja, ich habe bis jetzt gemeint, für die Spieler ist es Ehre, für Sparta Prag spielen und da geht gar nicht um das Geld. Ich habe gemeint, dass die alle Spieler träumen davon. Ja gut, das ist die eine Seite dieser Medaille und die zweite, gut, die Sparta ist bestimmt, das ist also bekannter Club, welcher die Spieler, deswegen die Spieler sind, wir hoffen, die Beste, welche im Land zur Verfügung sind, sind die beste bezahlte Spieler hier und gut, das ist sicher, kann man es nicht vergleichen mit normalen Lernlevel in der Tschechischen Republik, das ist sicher nicht. Aber gut, wir müssen ein bisschen anders sehen, das ist so etwas wie Showbusiness und das ist der Vergleich ist gar nicht so möglich. Und vergleichen einfach diese Spieleinnahmen zum Beispiel mit Arzeinnahmen, das wäre ganz, ganz falsch, da war ich laut davon. Gut, die guten Spiele, die bringen zu Hause, würde ich sagen, 5 Millionen Kronen.
Also 5 Millionen Kronen im Jahr. Ja. Sind die Verträge bei Sparta stark leistungsbezogen oder ist man hier so attraktiv für tschechische Spieler, weil man das beste Grundgehalt hat? Davon gehe ich ja aus.
Ja, eigentlich sieht aber nur nichts Spezielles. Das ist einfach die, wie es in Tschechischer Republik ist. Das ist ein Grundlohn, ein Startgeld, dann die Prämie für die Erfolge, für die Titel, für die Pokal und immer wieder die gleichen. Und dann logischerweise diese Fixbonus. Das ist das, was diese verschiedenen Teile macht, dann die Gesamtsumme.
Gut, und bei Sparta handeln Sie immer langfristige Verträge aus oder gibt es auch kurzfristige Laufzeiten? Ist das individuell verschieden oder?
Jeder versucht im Fußball in der ganzen Welt, versucht einfach bei den jungen, guten, talentierten Spielern, welche Zukunft vor sich selbst haben, einfach den Vertrag so lang machen, was geht. Und die guten Spieler, die haben 5-jährige Verträge und das reicht uns.
Gut, verlassen wir mal das Thema Profis, weil Sie mir schon am Anfang die Frage beantwortet haben, dass diese 300 Millionen Kronen Jahresbudget sind für den gesamten Verein. Und deswegen will ich auch mal nachfragen, damit nicht der Eindruck entsteht, es geht ja nur um die Profis. Es muss ja auch mehr gezahlt werden, zum Beispiel die Bewirtschaftung des Stadions. Da vielleicht meine erste Frage, gehört Sparta eigentlich das Stadion oder ist es nur vermietet?
Nein, Stadion gehört uns.
Jetzt zum anderen Punkt, wie gesagt, Tomasz Rosicki kam ja aus dem eigenen Nachwuchsbereich. Also er war ja eines der Talente, die von der Pike auf bei Sparta groß geworden sind. Und deswegen meine Frage, es müssen ja auch Nachwuchstrainer, Übungsleiter bezahlt werden. Was bekommt denn so ein Übungsleiter da im Schnitt als monatlicher Lohn und was muss er dafür tun? Wie viele Stunden muss er leisten in der Woche?
Naja gut, da muss man ein bisschen trennen, die Frage. Wenn wir gesagt haben, wir investieren jetzt massiv in Jugend, wir investieren in diese Trainingslager, da geben wir ein klares Signal, die Öffentlichkeit, wir wollen einfach diesen Nachwuchs wieder aufbauen, wir wollen wirklich die beste tschechische talentierte Spieler zu uns bringen und das Beste einfach für die Jungen machen. Das heißt aber, brauchen sie dann, gut, sag mal so, gut bezahlte Profi, der Oberboss, welche, und, ja gut, und den braucht aber wieder, ich will fast sagen, hunderte Leute, welche ihm helfen. Ja, und da geht nicht um die Haupttrainer, Hauptcoach und so weiter, aber da brauchen sie ja die Leute, welche Herz haben, welche die Kinder haben, welche helfen einfach nicht viel Geld, aber für seinen Sohn, überhaupt viel Fußball, und deswegen, die brauchen sie alle und da kann man nicht mit Geld es bezahlen. Und diese gesamte Infrastruktur, diese gesamte Familie ist dann riesiges Wert und das muss aufgebaut sein, aber viele solche Leute sind hier schon, wir wissen es und wir freuen uns schon auf diese Arbeit mit diesen Leuten.
Ja, Sie sagen ja schon, das kann nicht mit Geld aufgewertet werden, dieses Engagement, aber natürlich, in der heutigen Zeit, das Thema ist nun heute mal, wo ich hier bin, Finanzierung des tschechischen Fußballs, muss ja alles irgendwie finanziert werden. Sagen wir doch wenigstens mal eine Zahl, wird dann so einer dieser Übungsleiter, der ja bezahlt werden muss, so ein durchschnittliches tschechisches Monatsgehalt, ich sag mal von 10.000 Kronen bekommen müssen oder muss man das dann alles sehen, wie man das dann aufsplittet?
Ich weiß es nicht, ich werde es so sagen, ja, aber ganz genau kann ich die Frage nicht beantworten.
Viele klagen ja hierzulande, der tschechische Fußball ist ein Fass ohne Boden oder wie dann der Sport schreibt, Jumper an der Penise. Sie sagten, auch im tschechischen Fußball kann man überleben und Gewinne erzielen. Sie haben es ja bewiesen. Warum kommen dann so viele Klagen von anderen Vereinen? Überschätzen die sich oder sind das Standortnachteile oder woran würden Sie das festmachen?
Die Frage ist sicher schwierig, aber ich würde sagen, das sind nicht nur Sparta, welche vernünftige Arbeit leistet und erfolgreich arbeitet. Das sind auch die weiteren Clubs, kann man nur so schnell sagen. Das ist Teplice, fällt mir gerade ein, das ist die Liberec und das ist der Olmitz. Und deswegen finden Sie schon die Clubs, welche ihre eigene Budget selbst abdecken und trotzdem sportlich sehr stark sind. Und das ist, glaube ich, die Weg. Und die anderen, welche es bis jetzt nie geschafft haben, die müssen das in die nächsten Jahren einfach schaffen. Mhm. Brauchen sie gute, vernünftige Besitzer, brauchen sie gute Management. Und der Manager muss wissen, er kann nur das ausgeben, was er sich verdienen kann. Und deswegen da sind die Budgeten dann 30, 40, 50, 60 Millionen, wie nachdem. Aber mehr wahrscheinlich nicht. Und, aber das reicht, ein guter Fußballclub in tschechischen Verhältnissen zu aufbauen.
Sparta wird national für seine Möglichkeiten beneidet. Es wird natürlich auch dann wieder dieses Missgunstverhältnis aufgebaut. Ich will natürlich nicht von Hass sprechen, aber würden Sie zum Beispiel sagen, der Sparta Prag ist der FC Bayern in Tschechien, und wie ist das für Sie, ein gutes oder schlechtes Image? Wie leben Sie damit?
Ja, ist genau so werde ich es ausdrücken. Ja, das ist A, mein Ziel. Ich sage es A laut. Die Sparta Prag sollte eine Position haben in Tschechien, wie zum Beispiel Bayern in Deutschland, und das ist keine Schande, die Position gehört die Besten. Und das ist aber lange noch nicht. Wir kann man nicht die Liga alleine spielen. Wir brauchen die stärkeren Gegner. Die Liga braucht Qualität, und deswegen wir wünschen alle Clubs das Beste.
Das war ein Sportreport von und mit Lothar Martin. Und damit sind wir, liebe Freunde, am Ende dieser Sendung angelangt. Fürs Zuhören bedankt sich Jitka Mladková. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5 930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9 440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6 200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. V Asii nás zachytíte od 9.30, 11 hodin a od 13 hodin 30 minut na frekvenci